Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Arbeit, Gesund, Ich. Mein Name ist Andrea Leipelt. Ich bin Fachärztin für Allgemein- und Arbeitsmedizin. Viele Kinder sagen irgendwann mal, ich will Feuerwehrmann werden. Sie denken an Blaulicht, Mut, retten, helfen. Doch was steckt wirklich hinter diesem Beruf? Wie sieht der Alltag aus? Wie lautet eigentlich die korrekte Berufsbezeichnung? Darüber spreche ich heute mit Michael Brodeck. Michael ist seit über 25 Jahren im Bereich Feuerwehr, Rettungsdienst und Bevölkerungsschutz tätig. Er arbeitet als Feuerwehrbeamter sowie als Aus- und Weiterbildungspädagoge in der notfallmedizinischen Ausbildung. Michael, schön, dass du heute da bist. Wie geht es dir?
Hallo, erstmal herzlich willkommen und vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ja, mir geht es gut und ich bin sehr gespannt, was wir heute besprechen werden.
Michael, magst du dich kurz vorstellen und erzählen, was genau deine Aufgabenbereiche sind?
Ja, sehr gerne. Also mein Name ist Michael Brodeck. Ich bin seit leider schon über 25 Jahren beruflich bei der Feuerwehr. Leider natürlich mit einem Augenzwinkern, weil es ist ein Traumberuf. Und ich habe über 20 Jahre lang Einsatzdienst gemacht, auf verschiedenen Wachabteilungen, in verschiedenen Funktionen und Aufgaben und bin jetzt seit ungefähr 8 Jahren im Tagesdienst oder Tagesmischdienst und bin als Feuerwehrbeamter im Bereich Aus- und Fortbildung für den Schwerpunkt notfallmedizinische Ausbildung und Fortbildung tätig und bin hauptsächlich in der Ausbildung von Notfallsanitätern und Notfallsanitätern zuständig.
Wie sieht das aus? Wie bist du dazu gekommen, Feuerwehrmann zu werden? War das bei dir genauso, dass du als Kind gesagt hast, ich will Feuerwehrmann werden, oder war dein Weg ein anderer? Wie bist du zur Feuerwehr gekommen?
Ja, ich glaube, irgendwo ist das halt immer der Kindheitstraum von allen. Und bei mir war es halt auch sehr ähnlich. Also ich bin schon sehr früh mit der Blaulichtfamilie in Kontakt gekommen, da meine Familie sehr aktiv beim Technischen Hilfswerk, sprich beim THW war. Und dann kam halt der normale Auflauf, dann erst das Jugend-THW, dann irgendwann im normalen THW, im Bergungszug. Und irgendwann merkte man halt, okay, dieser Bereich, der ist so interessant, dass man das auch beruflich machen möchte. Dann kam erst der Bereich Rettungsdienst mit dazu, wo ich beruflich tätig war. Und seit 1998 bin ich jetzt bei der Berufsfeuerwehr in Kassel-Brauxel tätig.
Und wenn wir jetzt bei der Begrifflichkeit bleiben, wie lautet denn die eigentliche offizielle Berufsbezeichnung? Sagt man auch Feuerwehrmann oder ist das heute anders definiert?
Ja, das ist natürlich die allgemeine Bezeichnung, die auch jeder in der Bevölkerung gut verstehen kann. In der Laufbahnverordnung steht halt, es ist ein Landesgesetz, also jedes Bundesland heißt das ja anders. Bei uns in Nordrhein-Westfalen fängt man in der Berufsfeuerwehr mit dem Brandmeister an und dann geht es halt weiter, Oberbrandmeister, Hauptbrandmeister und dann Brandinspektor, Oberinspektor, das ist dann der gehobene Dienst und so weiter. Und wir sind halt sehr verwaltungsorientiert mit den Bezeichnungen.
Viele stellen sich diesen Beruf ja als ziemlich heldenhaft vor. Aber mit zunehmender Erfahrung verändert sich ja auch der Blick. Michael, was bedeutet Feuerwehrdienst nach 25 Jahren wirklich? Wie sieht ein typischer Tag im Einsatzdienst aus, wenn es sowas überhaupt gibt?
Also ich glaube, nach über 25 Jahren kann ich sagen, oder kann immer noch sagen, es gibt keinen normalen und typischen Tag. Jeder Tag ist anders, egal in welcher Funktion man ist. Und den typischen normalen Tag gibt es bei der Feuerwehr nicht. Sicherlich hat man seinen Arbeitsablauf. Die Feuerwehr sitzt nicht rum und wartet auf Einsätze, sondern man hat viel zu tun. Aber ich glaube halt auch, dass viele Sachen jeden Tag neu sind, neue Herausforderungen und halt auch natürlich neue Belastungen, die halt auf Körper und Geist auf uns sich auswirken.
Welche Einsätze prägen sich da besonders?
Das ist unterschiedlich. Ich glaube, die Einsätze sind so unterschiedlich, dass halt natürlich auch Einsätze mit hoher Eigengefährdung und auch zum Beispiel schwere Verkehrsunfall und Brände oder auch unter schweren Atemschutz sicherlich eine komplexe ja, Situationen für die Kollegen und Kolleginnen darstellen. Aber auch natürlich, in Nordrhein-Westfalen machen halt mehr als 80% des Rettungsdienstes auch aus, die Feuerwehren. Das heißt also, wir sind aktiv im Rettungsdienst tätig, alle, und sind mindestens Rettungssanitäter oder Notfallsanitäter. Und das machen halt schon, ja, viele, viele Sachen, hohe Belastungen, gesundheitliche Belastungen, wie halt aber auch natürlich Belastungen im Bereich Infektionsschutz oder sowas.
Viele denken bei Feuerwehr sofort an spektakuläre Einsätze. Weniger sichtbar ist, was diese Arbeit langfristig mit Körper und Psyche macht. Was sind denn da die größten Belastungen?
Wir arbeiten ja normalerweise als Feuerwehrleute im 24-Stunden-Dienst. Das heißt, bei uns in Castrop-Rauxel ist es zum Beispiel so, dass wir von morgens 7.30 Uhr bis nächsten Morgen 7.30 Uhr tätig sind. Und da sind natürlich auch die Belastungen unterschiedliche Ruhezeiten. Wir haben eigentlich in 24 Stunden keine richtigen Ruhezeiten, weil wir müssen jederzeit einsatzbereit sein und innerhalb von 90 Sekunden ausgerüstet ausrücken. Und da ist es halt tatsächlich so, dass diese Belastung des teilweise Schlafentzugs, unterschiedliche Arbeits- und Zeitabläufe natürlich schon den Körper sehr stark stressen. Aber auch so, wo man sagt, Beanspruchungen, starke körperliche Beanspruchungen, wie halt aber auch natürlich geistig und psychische Beanspruchungen, die halt durch die Einsätze sich resultieren.
Also den psychischen Stress kann ich gut nachvollziehen. Ich habe auch die Zusatzbezeichnung Rettungsdienst und ich weiß, wenn ich Notarzt war, ich habe nie geschlafen. Ich habe immer mit einem Ohr am Handy gesessen und habe gedacht, hoffentlich passiert nichts. Ja, also deshalb kann ich das sehr gut nachvollziehen. Wenn wir über Belastung sprechen, kommen wir automatisch ja auch zum Thema Gefährdung und Arbeitsschutz. Was sind denn die größten Gefährdungen im Feuerwehrdienst?
Ja, wenn man den Bereich Brandschutz jetzt sehen möchte, sind es natürlich Gefährdungen wie Hitze, Rauchgase, eventuell instabile oder sehr flexible Einsatzstellen. Wenn ich jetzt an Verkehrsunfälle zum Beispiel auf der Autobahn denke, wo mit hohen Geschwindigkeiten gefahren werden, wo dann vielleicht Einsatzstellen noch nicht gesperrt sind durch die Polizei, wo halt unsere Kolleginnen und Kollegen sich natürlich auch großen Risiken ausgeben. Aber auch halt Schadstoffexposition, der Schichtdienst, Schlafmangel, also alle diese Sachen plus die psychischen Belastungen sind natürlich, ja, aufgrund meiner Erfahrung nicht zu vernachlässigen. Wir haben natürlich auch viele Sachen, die noch zusätzlich kommen. Der Bereich Rettungsdienst, Notfallmedizin, da sind viele nicht nur psychische Situationen sehr anstrengend oder beanspruchbar, sondern halt natürlich auch, wir sind der ganzen Zeit hochsensibel großen Viren und Bakterienstämmen ausgesetzt und genau. Das merkt man halt leider dann auch hinterher irgendwann im Krankenstand, gerade jetzt im Frühjahr, wo dann halt doch der Krankenstand relativ hoch ist, weil man dauernd mit kranken Menschen zu tun hat.
Das stimmt. Das sind halt Gefahren, wo Außenstehende oft gar nicht dran denken, weil die sehen ja nur einen Einsatz auf der Autobahn oder die Feuerwehr löscht gerade ein Haus, aber dass ja die Dauerbelastung immer da ist oder dass sie selber auch ein Unfallrisiko haben bei Einsatzfahrten, wenn mit Blaulicht durch die Gegend fahren, ist ja nun auch, achtet ja nicht jeder Autofahrer immer direkt auf die Feuerwehr, auch wenn sie sich mit Signalhorn ankündigt, aber auch das ist ja dann eine Belastung. Dann stellt sich natürlich die Frage, wie schützt ihr euch konkret? Was funktioniert gut? Durch Ausrüstung, Ausbildung oder durch Strukturen?
Genau, also die Ausbildungen in Nordrhein-Westfalen sind relativ, was den Brandschutz angeht, sehr, sehr gut strukturiert, so dass man halt auch natürlich PSA, also sprich persönliche Schutzausrüstung, da sehr gut aufgestellt ist. Die Gemeindeunfallversicherung und die Unfallversicherer machen relativ große Fortschritte, was halt auch Empfehlungen oder auch Vorschriften angeht. Das heißt also, ein Part ist die persönliche Schutzausrüstung, dann klare Ausbildung und vor allem Einsatzregeln vor Ort, wie man sich zu verhalten hat. Gefahren der Einsatzstelle ist zum Beispiel ein so ein Stichwort. Oder natürlich auch regelmäßige Unterweisungen, um sich halt strukturiert natürlich, ja, ich sag mal, im Einsatz zu bewegen. Ein Part wäre Paragraph 35, 38, also Sonder- und Wegerechte, was du ja gerade schon angesprochen hattest, mit Blaulicht und Sondersignal durch den Straßenverkehr zu fahren.
Wie läuft denn bei euch so eine Gefährdungsbeurteilung ab, die ja jeder haben muss, auch die Feuerwehr? Wie wird die denn im Alltag wirklich umgesetzt? Ich meine, jeder Einsatz ist anders, ebenso wie die Bedingungen. Ihr habt ja nicht für jedes Haus einen strukturierten Plan, für jeden Einsatz einen strukturierten Plan. Wie wie kann man sich das vorstellen?
Genau, also Gefährdungsbeurteilungen müssen natürlich auch gesetzesneutral natürlich auch umgesetzt werden. Die werden auch erstellt zu den einzelnen Fachbereichen. Aber die sind natürlich sehr großflächig, weil man kann natürlich nur den Brandeinsatz oder den Rettungsdiensteinsatz in verschiedene, ja, ich sag mal, Staffelungen sozusagen in eine Gefährdungsanalyse packen. Aber es geht halt zum Beispiel auch in der Gefahrenbeurteilung oder Gefährdungsbeurteilung natürlich auch, wie arbeitet man mit dem Kraftfahrzeug, wie arbeitet man mit verschiedenen Geräten oder in verschiedenen Abläufen. Das wird umfangreich gemacht, da gibt es auch Hilfestellungen zu, die halt die Unfallversicherer zum Beispiel auch zur Verfügung stellen, dass man sich auch orientieren kann. Und dementsprechend werden da halt auch regelmäßig dann hinterher die Kolleginnen und Kollegen dran geschult und auch trainiert, sich halt auch im Einsatz sicher zu bewegen.
Wo siehst du an der Stelle noch Verbesserungsbedarf?
Ich glaube, das kann man schlecht globalisieren. Weil ich glaube, jetzt wenn man auf Land- oder Bundesebene guckt, es gibt halt nicht die Musterfeuerwehr. Das wünscht man sich natürlich immer, aber ich glaube, dass halt die Strukturen, wir sind jetzt ja hier im Ballungsgebiet, Ruhrgebiet, komplett unterschiedlich ist. Also die Feuerwehr Dortmund oder Feuerwehr Bochum oder Feuerwehr Gelsenkirchen hat schon wieder ganz andere Voraussetzungen wie vielleicht die Feuerwehr Kassel-Brauxel oder Essen. Und jeder hat natürlich unterschiedliche Voraussetzungen. Wenn ich jetzt nach Düsseldorf oder auch nach Dortmund gucke, die haben dann noch den Straßenbahn dabei. Sowas haben wir alles in Castrop nicht. Das heißt, jeder hat auch unterschiedliche Voraussetzungen. Aber ich glaube, man muss sich halt von vornherein halt mit der Gefährdungsanalyse halt auch dann darüber Gedanken machen, was möchte man schulen und das halt auch dann konsequent durchziehen, dass halt die Mitarbeiter auch genügend Zeit für Aus- und Fortbildung haben, um sich da halt auch kontinuierlich, glaube ich, mit zu beschäftigen.
Das zeigt ja schon sehr deutlich, Arbeitsschutz im Feuerwehrdienst ist ein komplexes Thema. Es umfasst einmal die Technik, wie persönliche Schutzausrüstung, Organisation, strukturierte Einsatzregeln und aber auch die Ausbildung, regelmäßige Unterweisung und zunehmend natürlich auch die psychischen Aspekte, zum Beispiel Einsatznachsorge. Und du sagst ja ganz klar, nur was regelmäßig trainiert wird, wird im Einsatz auch umgesetzt. Wie stark belasten dich nach 20 Jahren die körperlichen Risiken?
Also ich habe zum Glück noch keine großartigen Einschränkungen, aber ich glaube, dass viele Kollegen mittlerweile, weil der Körper sehr stark beansprucht wird oder beansprucht werden kann, auch ihre, ja, ich sag mal, Zipperlein haben. Ich glaube, regelmäßige arbeitsmedizinische Untersuchungen und Vorsorge ist halt ein richtiger und wichtiger Part, den wir auch machen. Es gibt ja für den schweren Atemschutz die G26.3, ich glaube, die heißt jetzt anders, aber jeder weiß eigentlich, worum es geht. Also für den atemunabhängigen Atemschutz, dass man halt da auch dann fit ist. Und halt natürlich auch regelmäßig Sport treiben, den Körper halt auch, ich sag mal, körperlich stehlen, dass man halt die Möglichkeit hat, auch auf alle Risiken zu reagieren, weil man muss sich immer vor Augen führen, wenn die Feuerwehr da ist, wir können nicht mehr die Feuerwehr für die Feuerwehr rufen. Wir sind die Letzten, die dann da sind. Nach uns kommt keiner mehr.
Wie wirken sich denn psychische Belastungen aus?
Das ist, glaube ich, sehr unterschiedlich. Das hängt natürlich erstmal von der Resilienz ab, wie jeder Kollegin und Kollege halt in den Einsatz gehen und halt natürlich auch, welche Einsätze die eigenen, Erfahrungen auch geprägt haben. Ich bin selber schon seit jetzt über 30 Jahren im Bereich psychosoziale Notfallversorgung noch auch ehrenamtlich tätig und bin halt auch ein Teil des, bei uns heißt das PSU-Teams, also psychosoziale Unterstützung. Neuerdings heißt das in Nordrhein-Westfalen PSNV, also psychosoziale Notfallversorgung. Die gibt es dann einmal für Einsatzkräfte und einmal für die Bevölkerung. Und ich glaube, da ist es halt ganz wichtig, dass man sich auch von vornherein damit auseinandersetzt. Das heißt also auch, Gespräche führt, auch Nachbesprechungen führt, um halt auch da die Psyche, ja, wir sprechen immer von der Psychohygiene, dass man da dann auch die Einsätze nicht mitnimmt.
Welche Präventionsangebote gibt es denn für die Feuerwehr?
Also das, was wir regelmäßig machen, ist natürlich dass die Kolleginnen und Kollegen erstmal geschult werden, dass wir Kolleginnen und Kollegen haben, die speziell ausgebildet sind in PSU oder PSNV, wie es jetzt neuerdings ja heißt, dass die halt erstmal soziale Ansprechpartner haben. Wir stehen halt genauso wie Ärzte unter medizinischer Schweigepflicht. Das heißt also, alles, was die Kolleginnen und Kollegen uns erzählen, ist halt unter der medizinischen Geheimhaltung. Das heißt also, die brauchen nicht irgendwelche Konsequenzen oder auch dienstrechtliche Konsequenzen erwarten. Und ganz wichtig ist halt natürlich auch, wenn es vielleicht auch kleine Einsätze waren, wo jetzt nichts Dramatisches ist, dass man aber auch dann vielleicht nochmal eine Einsatznachbesprechung macht und dann vielleicht auch Fehler aufdeckt, um halt dann das nächste Mal noch besser zu machen.
Und im Bereich Sport- und Fitnessangebote. Ich weiß, die Feuerwehr Castrop hat einen Raum zum Trainieren. Wird ja auch regelmäßig benutzt.
Genau, also die Kollegen im 24-Stunden-Dienst haben nach Tagesablauf 1,5 Stunden Zeit, Dienstsport zu machen. Wir haben eine, naja, ich will mal vorsichtig ausdrücken, eine Sporthalle, die halt jetzt auch als Fitnessraum so ein bisschen gestaltet ist. Wir haben halt verschiedene Geräte. Wir haben halt viele Kolleginnen und Kollegen, die halt auch wirklich sehr, sehr fit sind und auch sich fit halten. Aufgrund der komplett unterschiedlichen Einsatzsituationen, wie ich ja gerade schon gesagt habe, wir machen ja nicht nur Brandschutz, sondern auch Rettungsdienst. Und das sind ungefähr 70% der Kolleginnen und Kollegen, die halt Rettungsdienst machen. Und da kann ich mit ruhigem Gewissen sagen, da bleibt aufgrund der Einsatzsituation gar nicht die Zeit, tatsächlich regelmäßig Sport zu machen. Das müssen sie dann in der Freizeit machen.
Kommen wir nochmal zur Psyche. Ein Bereich, der lange Zeit wenig sichtbar war, ist ja die psychische Belastung. Du hast beschrieben, dass belastende Einsätze ja oft auch zeitverzögert wirken. Der Einsatz ist beendet, die Fahrzeuge stehen wieder, aber innerlich arbeitet es dann weiter. Wie erlebst du selbst die psychischen Belastungen im Feuerwehrdienst aus deiner eigenen Laufbahn oder in der Ausbildung?
Das ist ein komplexes Thema. Also ich glaube, dass nochmal bezogen auf die Resilienz jeder das auch anders wahrnimmt. Es gibt halt Situationen und Einsätze, die man komplett persönlich vielleicht ganz anders wahrnimmt, wie vielleicht im Einsatzdienst. Und man hat auch immer sein, sein persönliches Paket ja noch mit dabei. Das, was vielleicht für 10 Kolleginnen und Kollegen völlig ein lapidarer Einsatz ist, ist aber vielleicht für den Einzelnen genau das, was ihn gerade sehr tänzt. Und ich glaube, da ist es halt wichtig, dass man weiß oder die Kolleginnen und Kollegen wissen, es gibt halt die Möglichkeit, auch da auf ein Netzwerk zurückzugreifen. Wir im Kreis Recklinghausen sind da auch als Kreis organisiert. Das heißt also, selbst wenn die Kollegin nicht bei uns aus unserer Feuerwehr mit den PSU-Kollegen sprechen wollen, haben sie die Möglichkeit, halt auf ein Netzwerk zurückzugreifen und halt auch da dann halt Gespräche zu suchen außerhalb der eigenen Dienststelle, um halt vielleicht auch die Neutralität zu gewahren.
Das ist ein zentraler Punkt, ne? Denn psychische Belastungen sind nicht immer sofort sichtbar. Sie sind auch kein Zeichen von Schwäche. Im Gegenteil, sie sind ja eine normale Reaktion auf außergewöhnliche Situationen. Und die Feuerwehr hat ja nun viele Reaktionen, die ein normaler Mensch eigentlich gar nicht hat in seinem Leben. Ja, und gerade auch in der Ausbildung ist es ja auch entscheidend, dieses Bewusstsein früh zu vermitteln und nicht erst nach 30 oder 20 Dienstjahren. Und was dann natürlich auch ist, die Sicherheit entsteht durch Vertrauen, ne? Gesundheit entsteht durch Offenheit. Erst dann wird es selbstverständlich, dass die psychischen Belastungen auch angesprochen werden von den Kollegen. Und genau deshalb ist auch die Einsatznachsorge ja wichtig. Nachbesprechung, Austausch im Team, psychosoziale Unterstützung. Aus arbeitsmedizinischer Sicht sind das ja keine Extras, sondern Schutzfunktionen. Man könnte sie vielleicht auch als Bausteine der Einsatznachsorge bezeichnen. Was funktioniert gut? Wo gibt es da noch Verbesserungsbedarf?
Also was gut funktioniert, ist halt Feuerwehr, sage ich immer, ist Feuerwehr, ist Familie. Und das merkt man halt auch tatsächlich so im Umgang. Also die einzelnen Wachabteilungen, Wachbereitschaften sind eigentlich eine eingeschworene Familie. Und ich glaube, dass ganz viele der Kolleginnen und Kollegen teilweise mehr von ihren Arbeitskolleginnen wissen, als die Familie selber über der einzelnen Person. Also ich glaube, dass da eine sehr, sehr hohe ein sehr hohes offenes Miteinander herrscht und auch da in diesem Bereich die Kolleginnen und Kollegen, glaube ich, viel Vertrauen gegeneinander auch haben, so dass halt, oder miteinander, nicht gegeneinander, miteinander haben, um sich da auch wirklich, ja, ich sag mal, wohlzufühlen. Viele Kolleginnen machen auch dann auch noch was in der Freizeit. Also die Kolleginnen und Kollegen werden da auch immer sehr aktiv. Es gibt Freizeitveranstaltungen, wo die halt zusammen irgendwas machen. Es gibt Sportveranstaltungen, wo sie zusammen hinfahren und da dann halt auch Gemeinschaft, ja, ich sag mal, prägen. Also Teamarbeit ist ein wichtiger Punkt.
Ja, also ich sage auch, ne, Teamzusammenhalt ist gerade für Sicherheit und Gesundheit, spielt da eine große Rolle. Ich denke mir, gerade durch Vertrauen, Kommunikation und gegenseitige Unterstützung ist das ja auch eine Hilfe für die Kollegen untereinander. Was gibt dir denn persönlich Kraft nach belastenden Einsätzen?
Ich glaube erstmal natürlich das Reden, der Austausch. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Weil kein Einsatz läuft immer 100% richtig. Es gibt immer Grauphasen. Ich glaube, das ist in jedem Job so. Aber bei uns natürlich noch viel, viel wichtiger, weil halt bei uns stehen Menschenleben auf dem Spiel. Mhm. Und ja, wenn halt auch Einsätze vielleicht mit nicht so schönen Ausgängen auch sein könnten, das passiert natürlich leider auch, wo man dann halt auch genau drüber spricht und dann halt auch vielleicht auch nochmal sagt, okay, was haben wir denn jetzt an Möglichkeiten gehabt, was haben wir jetzt ausgeschöpft und was hätten wir vielleicht noch anders machen können oder auch, was können wir zukünftig vielleicht verbessern.
Gibt es Rituale oder Routinen, die helfen?
Also im normalen Tagesablauf ist es halt tatsächlich so, dass halt versucht wird, halt zum Beispiel die Essenszeiten, also Frühstück und Abendessen zusammen irgendwie hinzukriegen. Es wird halt versucht, gemeinschaftlich zu kochen, dass halt dann auch dieser Gemeinschaftsfamiliencharakter halt dann auch da umgesetzt wird. Und ich glaube, das ist halt schon ein ganz wichtiger Punkt, weil wenn man halt mal bei einem Kaffee zusammensitzt oder beim Abendessen, dann kommen viele Themen nochmal auf den Tisch, die man dann einfach mal besprechen kann. Auch viele Sachen, die kommen jetzt vielleicht auch nicht akut auf den Tisch, sondern teilweise erst 2, 3 Schichten später, wo man dann einfach nochmal drüber reden möchte.
Mhm. Gibt es bei euch ein strukturiertes betriebliches Gesundheitsmanagement oder sind das eher einzelne Maßnahmen?
Also ich glaube, ein richtiges Konzept gibt es noch nicht. Ich weiß auch nicht, ob es bei einer Feuerwehr ein wirklich gutes Konzept irgendwo gibt. Bei großen Berufsfeuerwehren gibt es sicherlich vielleicht irgendein Schriftstück, wo das vielleicht irgendwo niedergeschrieben ist. Bei uns existiert das noch nicht. Man ist aber dran. Also viele Sachen, die auch in Dienstanweisungen jetzt auch schon niedergeschrieben sind, sind zum Beispiel der Bereich PSU, also psychosoziale Unterstützung, sodass halt auch die Kolleginnen und Kollegen da nicht alleine dastehen. Aber komplettes Gesundheitsmanagement, was auch zum Beispiel an Sportmöglichkeiten oder sonst irgendwas angeboten wird, ist noch nicht fixiert, nein.
Welche Maßnahme wäre denn aus deiner Sicht besonders wichtig?
Das sind, glaube ich, ganz viele Maßnahmen, die sinnvoll wären. Mhm. Aber um eine natürlich zu nennen, ist halt zum Beispiel auch der Bereich Aus- und Fortbildung definitiv besser zu etablieren, aufgrund der teilweise wirklich hohen Einsatzzahlen, auch gerade im Rettungsdienst, bleibt halt teilweise gar nicht die Möglichkeit, die Aus- und Fortbildung innerhalb des Einsatzdienstes so durchzuführen, wie man sich das gerne wünscht. Es wird halt immer, immer komplexer in allen Bereichen, sei es jetzt im Brandschutz, wenn ich jetzt nur mal einen Bereich rausnehmen möchte, die technische Hilfeleistung, jeder fährt ja Auto und wenn man sich einfach mal ein Auto von vor 10 Jahren oder ein Auto von jetzt anguckt, welche technischen Hilfsmittel diese Fahrzeuge alle haben, ich will jetzt gar nicht auf Antriebstechniken gehen, die ja auch mannigfaltig sind, früher hatte man Benziner und Dieselmotor und jetzt hat man Elektrohybrid und alles mögliche, Wasserstoff. Also es gibt halt ganz viele unterschiedliche Sachen, wo die Kollegen natürlich auch sich dauerhaft auch schulen müssen. Und man kommt halt eigentlich gar nicht hinterher, die Aus- und Fortbildung so sicherzustellen, dass alle Kolleginnen und Kollegen wirklich auf einem gleichen Stand oder auf einem sicheren Stand ist. Das ist also ein Grund, den man definitiv verbessern müsste.
Ja, als Autofahrer oder Inhaber oder wie auch immer, gibt es ja auch die sogenannten Rettungskarten, die der Feuerwehr dann helfen sollen bei eventuellen Notfällen, dass man halt, dass die dann auch wissen, wo es lang geht. Es gibt ja, wie gesagt, durch die verschiedenen Autotypen und unterschiedlichen Verbrenner etc. Ist ja immer alles neu. Wie lässt sich denn das Ganze umsetzen?
Ja, das ist schwierig. Also ich glaube, das hängt auch ein bisschen so von den Dienststellen auch ab. Das ist sicherlich sehr unterschiedlich, ob man jetzt eine große oder eine mittlere oder eine kleine Dienststelle hat und wie hoch der Arbeitsaufwand dann auch ist. Und ich glaube, man muss halt Strukturen schaffen, die auch sicherlich personalintensiv sein können, um halt da auch dann sinnvolle Zeiten zu finden, um halt Bedarfsfortbildung einzuplanen, um halt dann auch dann Sachen auch mit reinpackt, wo man dann sagt, okay, wen kann man wann aus den Einsatzdiensten noch zusätzlich rausnehmen oder auch Möglichkeiten schaffen, um sich Aus- und Fortbildung dann auch durchzuführen.
Was wird im Bereich Gesundheit häufig übersehen?
Das kann man schlecht konkretisieren. Das ist, glaube ich, wieder auch sehr, sehr komplex.
Nix.
Also der Bereich Gesundheit ist ja. Der geht ja los mit, welche Möglichkeiten und Dienststellenmöglichkeiten habe ich räumlich, organisatorisch bis hin zu Sport- und Freizeitunterstützung. Also ich glaube, das ist ein sehr großes Feld. Das kann man gar nicht manifestieren an einem einzigen Punkt.
Wenn wir das Ganze jetzt mal größer denken, Feuerwehr, Rettungsdienst, Bevölkerungsschutz sind ja alles tragende Säulen unserer Sicherheit. Doch Sicherheit nach außen braucht ja Stabilität nach innen. Was wünschst du dir von Politik und Führung, damit Gesundheit im Feuerwehrdienst langfristig gesichert bleibt?
Ich glaube, ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist, dass halt viele, viele Sachen auch natürlich gesetzesmäßig niedergeschrieben werden. Ich glaube, das ist halt ein wichtiger Punkt, weil auch dann, wenn es erst irgendwo in Gesetzen niedergeschrieben ist, dann hat man auch einen Anspruch drauf. Und viele Sachen existieren noch nicht. Die Politik ist sicherlich bemüht, auch viele Sachen umzusetzen. Aber jetzt muss man natürlich auch wieder sagen, wir sind halt öffentliche Behörde. Und die öffentliche Hand hat halt kein Geld. Und dann muss man natürlich auch dann da auch Abstriche machen. Also Fantasie wäre tatsächlich, dass man viele Sachen halt gesetzesmäßig niederschreibt und somit halt auch einen Erfüllungsstandard hat. Die gibt es halt im Moment noch nicht so in der Fläche.
Ja, und ich denke mir, ausreichende personelle Ausstattung und konsequente Umsetzung vorhandener Konzepte ist auch wichtig. Du arbeitest intensiv in der Aus- und Weiterbildung. Wie wichtig ist es, Arbeitsschutz und Selbstfürsorge vom ersten Ausbildungstag an mitzudenken? Was rätst du denn jungen Menschen, die diesen Beruf ergreifen möchten?
Erstmal ist es der tollste Job, den man, glaube ich, haben kann. Also es gibt, glaube ich, keinen einzigen Tag in meinem Leben, wo ich gesagt habe, oh Gott, warum hast du diesen Job angenommen? Es ist immer noch, also für mich persönlich immer noch eher Berufung als Beruf. Natürlich muss man sein Geld verdienen und man muss auch leben können. Und ich glaube, ein wichtiger Part ist halt aber auch, dass man sich halt auch über die, ja, negativen Seiten auch Gedanken macht. Wir machen das so im Onboarding-Verfahren, sei es jetzt bei neuen Auszubildenden oder halt auch wenn Kolleginnen und Kollegen bei uns an der Dienststelle anfangen, gibt es ein umfangreiches Onboarding. Und in diesem Onboarding-Programm werden halt viele, viele Sachen und Details halt mitgegeben. Unter anderem halt natürlich auch die psychosoziale Notfallversorgung, dass halt die Kolleginnen und Kollegen nicht alleine dastehen, Meldewege, Überlastungsanzeigen, also alle diese Möglichkeiten werden auch da dann auch ganz klar definiert und halt auch vorgestellt.
Das heißt, es ist sehr entscheidend, ein langfristiger, offener Umgang mit Belastungen vom ersten Ausbildungstag bis zum Ende der Laufbahn ist entscheidend, gerade für die Jungen, die anfangen. Wenn Prävention von Anfang an selbstverständlich ist, wird es später nicht als listige Pflicht empfunden, sondern eher als Teil professionellen Handelns. Am Ende stelle ich immer eine Frage, bei dir. Zum Beispiel, wenn du dir eine einzige Verbesserung im Bereich Arbeits- und Gesundheitsschutz für die Feuerwehr wünschen dürftest, was wäre das?
Mehr politische Unterstützung, um die Aufgaben fachgerecht wahrzunehmen.
Ja, kommen wir jetzt zum Ende. Was haben wir heute gelernt? Feuerwehr bedeutet Einsatzbereitschaft, Verantwortung für andere, aber auch für sich selbst. Gesunde Einsatzkräfte sind keine Selbstverständlichkeit. Sie sind das Ergebnis von Struktur, Kultur und gelebter Prävention. Das Gespräch mit Michael Brodeck zeigt, Arbeitsschutz endet nicht bei der Schutzausrüstung. Er beginnt bei Haltung, Ausbildung und Offenheit im Umgang mit Belastungen, auch dem psychischen. Wenn euch diese Folge gefallen hat, abonniert gerne den Podcast und teilt ihn mit Menschen, die das Thema relevant finden und für die es relevant ist. Ich sage bis zur nächsten Folge von Arbeit gesund ich und denkt immer daran, gesund arbeiten heißt besser leben. Bis demnächst. Tschüss.